Sir, die drei jungen Herren wünschen Sie zu sprechen.
Guten Tag, Mr. Whitehead.
Tag.
Oh, ich bin erfreut, euch so schnell wiederzusehen. Ihr bringt mir hoffentlich gute Nachrichten. Danke, Ben.
Sehr wohl, Sir.
Wir haben den Stein.
Was? Wo? Und woher?
Sie werden ihn bekommen. Vorausgesetzt, Sie sagen uns die Wahrheit. Sie wissen mehr über den Stein, als Sie uns gestern gesagt haben. Wir wollen wissen, was der Stein für eine Bedeutung hat, warum alle möglichen Leute hinter ihm her sind und was das Ganze mit einem brennenden Schwert zu tun hat.
Und geben Sie sich keine Mühe, uns zu täuschen, Mr. Whitehead.
Also schön. Ja, wie ihr wisst, kannte ich Billy Ford nicht besonders gut. Wir waren eben, naja, Bekannte, aber keine wirklichen Freunde. Früher haben wir trotzdem eine Menge Zeit zusammen verbracht. Naja, und eines Abends, nachdem wir schon einiges getrunken hatten, vertraute er mir ein Geheimnis an.
Aha.
Er erzählte mir von seiner Zeit in Afrika. Er arbeitete in Dalu als Entwicklungshelfer. Und dort kam er einer unheimlichen Vereinigung auf die Spur, einer Sekte mit dem Namen Bund des Schwertes. Und diese Sekte verehrte ein Schwert aus Glas.
Wovon zwei Einzelteile in ihrem Arbeitszimmer liegen.
Richtig.
Und woher hatte Bill das Schwert?
Nun, er hatte sich in diesen Bund eingeschlichen und das Schwert gestohlen. Die Sekte war daraufhin natürlich hinter ihm her und Billy ging zurück in die USA. Doch die Mitglieder des Schwertbundes folgten ihm bis hierher und ich vermute, dass er seinen Namen geändert hat, um unentdeckt zu bleiben. Ich weiß, dass er ungeheure Angst hatte.
Was hatte dieser Bund denn für Ziele?
Das ist mir nicht bekannt. Aber die Sekte versprach sich von dem Schwert wohl irgendeine Macht, eine gefährliche Macht.
Und deshalb hat er das Schwert gestohlen?
Das nehme ich an.
Und warum hat er dieses Versteckspiel mit Onkel Titus und den anderen beiden Erben veranstaltet?
Weil er ahnte, dass nach seinem Tod seine wahre Identität bekannt werden würde. Also vererbte er jedes Teil einzeln, um für die Sektenmitglieder die Spuren zu verwischen.
So denke ich mir das auch. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn der Sekte das brennende Schwert in die Hände fällt. Daher habe ich euch gestern auch nicht die Wahrheit gesagt.
Jetzt kennen wir ja die Umstände. Hier haben sie ihren Stein wieder.
Woher habt ihr den?
Justus erzählte alles, was sie im Haus in der Newton Street gesehen und gehört hatten. Als er von dem Plan der Kultgemeinschaft berichtete, die drei Fragezeichen beobachten zu lassen, wurde Mr. Whitehead unruhig.
Ja, aber wenn sie euch wirklich beobachtet haben, dann stehen sie womöglich schon vor meiner Tür.
Naja, sicherlich nicht. Wir haben aufgepasst. Niemand hat uns verfolgt. Verstecken Sie den Stein gut. So wie die Klinge und den Griff. Oder besser noch, zerstören Sie das Schwert sofort. Na gut. Wir gehen dann wieder und dürfen uns verabschieden, Mr. Whitehead.
Wie? Was, ihr wollt schon gehen? Ja, aber natürlich. Wartet, ich werde Ben rufen.
Nein, nicht nötig. Nein. Danke. Wir finden den Weg schon. Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Ja.
Für die drei Detektive war der Fall damit noch längst nicht abgeschlossen. Bob Andrews fuhr am nächsten Tag gleich nach der Schule zur Bibliothek. Er sah in den Registern unter dem Stichwort Bund des Schwertes nach und wurde fündig. Der Autor des Buches war Dr. Ken Wright. Und das Buch trug den Titel Der Glaube an das Unglaubwürdige. Bob überflog die Kurzbiografie des Autors. Dann klappte er das Buch zu und machte sich kurz entschlossen auf den Weg zur Universität von Los Angeles, an der Dr. Ken Wright unterrichtete. Und Bob hatte Glück. Dr. Wright war in seinem Büro und hatte sogar Zeit für ihn.
Ja, dann nimm doch Platz, Junge.
Ja, danke. Sagen Sie, haben wir uns nicht vielleicht schon mal gesehen? Ihr Gesicht kommt mir so bekannt vor.
Vermutlich aus der Zeitung. Aha. Über mich wurden ja schon Dutzende Berichte verfasst. Ja. Was kann ich für dich tun?
Ja, es geht um dieses Buch hier.
Es ist schon einige Zeit her, dass ich es geschrieben habe. Was genau interessiert dich daran?
Es geht mir speziell um den Bund des Schwertes.
Aha.
Können Sie mir etwas über die Sekte erzählen?
Nun, über die Ursprünge der Sekte ist nicht viel bekannt. Sie entstand wohl, als die ersten Europäer nach Westafrika vordrangen und dort zum ersten Mal mit der Götterwelt und dem Glauben der Eingeborenen an übernatürliche Kräfte konfrontiert wurden. So auch mit dem brennenden Schwert. Dieses Schwert gehörte angeblich einmal zwei Göttern, einem Zwillingspaar. Der eine war der Herrscher über den Tag, der andere wachte über die Nacht. Der Überlieferung nach waren die Götter sterblich und als die Zeit der Zwillinge gekommen war, legten sie all ihre Kraft in das Schwert und zerbrachen es in drei Teile, damit sich niemand die Kraft zunutze machen konnte.
Ah ja.
Doch soll sich der Legende nach derjenige die Macht des Schwertes nutzbar machen können, der es wieder zusammenführt, wenn Tag und Nacht sich vereinen.
Wenn Tag und Nacht sich vereinen.
Ja.
Was bedeutet das?
Damit wird der Moment einer totalen Sonnenfinsternis umschrieben.
Aber natürlich doch.
Zunächst war der Bund des Schwertes nur eine relativ harmlose Religionsgemeinschaft, die das Schwert als Symbol der Macht verehrte. Doch das änderte sich, als Ndalu 1960 seine Unabhängigkeit erlangte und die schwarze Bevölkerungsmehrheit die Macht in dem kleinen Land übernehmen konnte. Der Bund wandelte sich zu einer rassistischen politischen Sekte. Die Mitglieder des Bundes waren ausschließlich Weiße, die nur noch ein Ziel kannten, Ndalu mit Hilfe der Macht des brennenden Schwertes wieder unter weiße Herrschaft zu bringen.
Ja.
Also wartete die Sekte auf die nächste Sonnenfinsternis, die im Juli 1962 stattfinden sollte, um das Schwert wieder zu vereinen. Doch kurz vorher verschwand das Schwert. Angeblich wurde es von einem ehemaligen Mitglied gestohlen, das dem Bund wegen seiner neuen Ideologie den Rücken gekehrt hatte.
Ja, und was geschah dann?
Der Dieb hat dem Zusammenhalt der Sekte großen Schaden zugefügt. Ohne das Schwert fehlte dem Bund das Zentrum seines Glaubens und der Bund löste sich in Ndalu auf.
Ja.
Eine Handvoll fanatischer Sektenmitglieder folgte ihrem Anführer jedoch auf der Suche nach dem Schwert. Sie vermuteten es in Amerika und landeten schließlich hier in Kalifornien. Ihr Anführer ist kurz darauf bei einem Verkehrsunfall in Los Angeles ums Leben gekommen. Seitdem hat die Sekte keinen festen Halt mehr.
Heißt das, die Sekte existiert gar nicht mehr?
Doch, es gibt hier in Kalifornien immer noch ein paar Anhänger des Schwertbundes. Aber ohne Schwert und Anführer sind sie in der Öffentlichkeit kaum mehr in Erscheinung getreten.
Warum haben sie aus ihrer Mitte nicht einfach einen neuen Anführer gewählt?
Weil eines ihrer Gesetze besagt, dass nur derjenige das neue Oberhaupt der Sekte werden kann, der das Schwert besitzt.
Ach so.
Und in einem besonderen Ritual vereint. Solange aber das Schwert verschwunden bleibt, kann es keinen neuen Anführer geben. Alle Versuche, auch ohne Schwert die Macht in der Sekte zu übernehmen, sind deshalb fehlgeschlagen.
Es hat also auch Versuche gegeben, die Macht in der Sekte ohne das Schwert zu übernehmen.
Genau. In der Hierarchie der noch verbliebenen Mitglieder stand der sogenannte Bewahrer an erster Stelle.
Bewahrer.
Er ist der Hüter genau aller Geheimdokumente und mystischen Schriften, die die religiösen Gesetze des Schwertbundes genau festhalten.
Ach so.
Er wäre der erste Anwärter auf die Nachfolge des verunglückten Sektenführers gewesen. Aber als er versuchte, auch ohne das Schwert die Macht an sich zu reißen, wurde er verstoßen.